Bernhard Langer, wer nicht kennen sollte, Deutschlands erfolgreichster Golfer. Er ist sozusagen der Gastgeber jetzt hier, ist der Vorsitzende von Pro Christ in Nürnberg und er wird jetzt mit uns beten, Hans-Martin Stäbler.
Zuerst ein herzlicher Gruß vom Nürnberger Pro Christ Mitarbeiterteam und von den Gästen hier aus der Frankenhalle an Sie in allen Pro Christ Orten. Ich hoffe, Sie machen auch gute Gotteserfahrungen und erleben den echten Jesusfrieden. Darum wollen wir jetzt bitten in einem gemeinsamen Gebet. Gerne können Sie dazu aufstehen. Jesus Christus, danke, dass du unser Beten hörst. Du kennst jeden von uns. Du kennst unsere Freude und unsere Sorgen. Du kennst unsere Gedanken und auch alle unsere Fragen und Zweifel. Du weißt, mit welchen Erwartungen wir zu diesem Abend gekommen sind. Danke, dass du jeden von uns ernst nimmst. Jesus, du bietest uns deine Liebe und deinen Frieden an. Gib uns den Mut, dir zu vertrauen. Segne bitte diesen Abend, du guter Herr. Amen. Und nun wollen wir miteinander das Pro-Christ-Lied singen. Ich lade Sie ein, mitzusingen. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben.
Martin Luther Geburtstag und Friedrich von Schiller, das passt zum Theater, das kommt nämlich jetzt. Bei Friedrich von Schiller fand ich einen schönen Satz im Stück Turandot. Doch wer die stachellichten Rätsel nicht auflöst, die seine Frau ihm in der Ehe aufgibt, ist verlassen und verloren. Ob die Probleme stachelig sind, die uns Eva-Maria Admiral und Erik Werlin nun in der kommenden Theaterszene zeigen, mögen Sie beurteilen, der Titel jedenfalls klingt einigermaßen so. Sprich mit mir!
Oh. Wohin gehst du?
Ins Bett.
Wie spät ist es?
Viertel nach elf. Gute Nacht.
Ach, Paula. Es ist schon wieder eine ganze Weile her, seit wir hier.
Ja, also
zusammen.
Nach 17 Stunden bin ich fällig fürs Bett.
Na, ich meine doch, du weißt schon.
Ich muss jetzt ins Bett.
Ich komme auch.
Ich werde schon schlafen.
Ich weck dich auf.
Nein, bitte nicht.
Ach, Paula, was ist denn los mit dir?
Mit mir?
Ja, ach, ich will doch nur mit meiner Frau schlafen und du bist
ach
da gleich so.
Oh, das möchtest du mit deiner Frau schlafen?
Ja.
Ach so, ich dachte, du suchst nur irgendetwas, was du während der Halbzeit machen kannst.
Nein, beim Hockey gibt es keine Halbzeit. Och, Paula, deine Überempfindlichkeit nervt mich langsam.
Und mich nervt langsam, dass ich nur der allerletzte Gedanke deines Tages sein soll. Und ein Heilmittel gegen deine Schlaflosigkeit.
Nein, du bist kein Mittel gegen meine Schlaflosigkeit.
Ja, aber das ist wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt am Tag, wo du an mich denkst. Oder an mir interessiert bist.
Und somit wären wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Ich sollte mich ändern.
Du kommst heim, isst zu Abend, dann parkst du dich auf die Couch für den Rest des Abends und schaltest zwischen den Nachrichten und der Sportschau hin und her. Den ganzen Abend sagst du nicht ein sinnvolles Wort zu mir. Du redest nicht mit mir.
Ja, also, was soll ich machen?
Stefan, bitte, du weißt ganz genau, was ich meine.
Okay, gut. Du willst, dass ich rede. Also,
nein,
reden wir.
Ich möchte nicht reden.
Ja, aber du hast doch gesagt, dass du gerne reden möchtest.
Nein, ich wollte einfach, dass du. Dass du mich zur Kenntnis nimmst. Dass ich das Gefühl habe, etwas Besonderes zu sein oder wichtig zu sein.
Du willst, dass ich dir Komplimente mache? Tja, ich dachte, das macht man nur vor der Ehe, wenn man verlobt ist und. Na, ich meine das nicht so, Paula. Ach, komm schon.
Nein! Du willst mich und ich habe dir eben gesagt, wie du mich kriegst.
Ja, ich kann nicht auf Befehl mit dir reden und dir Komplimente machen, wenn du mich so anstarrst.
Na gut, ich kann ja ins Nebenzimmer gehen.
Ja,
vergiss
nein,
es.
Nein, Moment. Ach, gib mir eine Minute. Ach, es ist einfach schon lange her, seit ich dir den Hof gemacht habe.
Ja, allerdings.
Lass es uns gemütlich machen. So. Paula, du siehst gut aus. Dein Morgenrock passt genau. Hübsche Füße, hübsches Gesicht. Ja, Paula, du siehst einfach gut aus. Na? Wie bin ich?
Toll. Als ob ich auf dem Sklavenmarkt wäre.
Warum? Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
Stefan, bitte. Ich meine, wir haben schon so oft darüber gesprochen. Ich meine, du bist doch nicht geistig zurückgeblieben. Jedenfalls warst du es nicht, bevor wir geheiratet haben.
Paula, es tut mir leid. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich kann nicht einfach so.
Ja, ich kann nicht einfach so umschalten. Und ich will auch nicht. Ich möchte nicht nur der letzte Gedanke deines Tages sein. Ich möchte, dass du dich für mich interessierst. Dass du dir das nimmst für mich.
Ja, aber ich habe dir doch gesagt, dass du für mich.
Ja, jetzt um 11:15. Ich bin wütend, wenn ich Ja sage und ich fühle mich schuldig, wenn ich Nein sage. Aber am allermeisten fühle ich mich verletzt.
Ach, Paula, komm schon.
Bitte fass mich nicht an, du nimmst mich nur in den Arm, wenn du das eine willst.
Liebling, es tut mir leid. Wie war deine Arbeit heute?
Ganz gut.
Hast du die Dokumente fertig gekriegt? Ich meine, woran hast du gearbeitet?
An einem Entwurf für Paul Müller.
Und, wie lief's?
Er hat ihn angenommen.
Wow, toll.
Ja, ich war echt froh.
Und es scheint, du hast auch mit Babsi geredet.
Ich habe sie davon überzeugen können, dass eine halbe Stunde Fernsehen genügt.
Wo wir gerade von unserer Tochter sprechen. Was meinst du? Glaubst du,
danke.
Ich so... Danke, wofür?
Ja, für deine Anteilnahme.
Ich lerne einfach langsam. Schließlich sind es erst 9 Jahre. Paula, ich liebe dich.
Ich dich auch.
Also, ich muss mich ja jetzt natürlich in aller Form dagegen wehren, dass alle Ehemänner so sind. Sie, ja, kommen. Also, sie parken nicht alle auf der Couch vor dem Fernsehen. Es gibt auch andere. Manche kommen ja erst nachts um 1 vom Stammtisch zurück. Manche lesen auch Zeitung, auch solche, hinter denen kluge Köpfe stecken. Ich meine, die kann man da natürlich nicht sehen und mit denen kann man auch nicht reden. Und andere surfen im Internet nachts, weil das Geld schließlich nicht auf den Bäumen wächst und nachts ist billiger. Und manche möchten die Probleme von den beiden haben. Der Deutsche Bundestag hat in diesem Jahr ein Gesetz verabschieden müssen gegen Vergewaltigung in der Ehe. Weil es jede Menge Opfer gieriger Gewalt und Brutalität gibt, diese Frauen wünschen sich einen Mann, der friedlich abends vorm Fernseher einpennt. Da kämen sie wenigstens noch glimpflich davon. Es ist entsetzlich, dass Liebe zu einer Mogelpackung geworden ist. Es steht Liebe als Etikett drauf und drin ist Gier, Rücksichtslosigkeit und Gewalt. Und Opfer sind nicht nur Eheleute, sagt der coole Typ zu seiner Perle. Wenn du nicht dich so anstellen würdest und wenn du mich lieben würdest, dann tätest du mit mir pennen tun. Druck. Vorige Woche hat die Universität Potsdam eine Studie veröffentlicht. Und in dieser Studie heißt es, dass jeder vierte Teenager mindestens einmal Opfer sexueller Gewalt geworden ist. Und jeder dritte männliche Befragte gibt zu, dass er Drogen, Alkohol und psychischen Druck eingesetzt hat, um seine sexuellen Interessen durchzusetzen. Etikett Liebe steht drauf, auf der Packung, schiere Erpressung ist drin. Alleinlebende sehnen sich nach erotischen Beziehungen und das ist so verständlich. Und leicht findet man unbefriedigte Eheleute, die auf die Beziehung dann dankbar eingehen als Ausgleich. Und viele haben längst aufgegeben, solche Beziehungen mit wirklich Tiefe und Gehalt und Erfüllung zu suchen. Sie haben sich beschränkt auf ihren Hund und Kanarienvogel, weil die kein Widerwort geben. Die Zeitschrift Focus veröffentlichte in diesem Jahr einen Artikel mit der Überschrift Psycho-Schlachtfeld Europa. Das waren Erhebungen des Europarates und Wissenschaftler haben die ausgewertet. Die Scheidungsquoten haben sie errechnet. Das sind also die Zahlen, die darauf schließen lassen, wie das mit dem Verhältnis der Ehescheidungen, der geschiedenen Ehen im Verhältnis zu den Ehen insgesamt wäre, wenn die Scheidungsneigung so weiterginge wie in diesem Jahr. Also 1994 zum Beispiel, das ist das Jahr, war die Scheidungsquote in Deutschland 36%, in den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern nur 18%. Das ist interessant, denn 1985 waren in der DDR war die Scheidungsquote 38%. Schließen die Wissenschaftler daraus, dass in schwierigen Zeiten, da gibt's oft offenbar größere Probleme als eheliche Unzufriedenheit. Damit Sie auch in der Schweiz und in Österreich und Tschechien und in Polen Bescheid wissen, sage ich Ihnen die Zahlen. In der Schweiz war es 1994, waren es 38% Scheidungsquote. In Tschechien waren es 37%. Auch in Österreich 37%. In Luxemburg 33%. In Polen waren es 12%. Und in Italien 8%. Also, wir tun uns schwer mit der Liebe. Aber Liebe ist kein Luxus. Wir können nicht darauf verzichten. Sie ist nicht eine Zutat, die man dann hat, wenn man sie hat, und wenn man sie nicht hat, lebt man eben ohne. Sie ist ein Grundnahrungsmittel, ohne die, dass wir nicht auskommen. Und deshalb möchte ich heute zuerst diese Frage stellen. Gibt es eigentlich Liebe, die den Namen verdient? Und wenn es sie gibt, wo ist sie zu finden? Wie komme ich dran? Lassen Sie mich mal so anfangen. In der Bibel gibt es einen interessanten Ratschlag für Ehemänner. Ich finde, das ist ein revolutionäres Wort. Und wenn allein die christlichen Männer dieses Wort, die Bibel vielleicht lesen, nicht, ernst genommen hätten, glaube ich, sähe es mit unseren Ehen anders aus in unserem Land und vielleicht in ganz Europa. Es steht im Epheserbrief, Kapitel 5. Da sagt der Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie dahingegeben. Das war damals in der Zeit, in der die Männer ihre Frauen als Eigentum, wie ein Möbelstück betrachteten. Und das war eine ganz schwieriges Verhältnis. Und da hinein spricht die Bibel und sagt, eure Liebe zu den Frauen soll Maß nehmen an der Liebe des Jesus Christus zu seiner Gemeinde. Nun, Liebe drückt sich aus in Gefühlen und das ist schön. Liebe drückt sich aus in Worten, die man einander sagt, voller Verständnis und Zärtlichkeit, hoffentlich. Das ist sehr schön. Aber die eigentliche Bewährungsprobe der Liebe kommt erst dann, wenn die Liebe das Opfer des Lebens bringt, in schweren Zeiten. Und das ist das, was Gott tut. Er sagt uns seine Liebe. Die Bibel ist Gottes Liebesbrief, in dem er zu uns schreibt, wie sehr er uns liebt. Aber damit wir es ihm glauben, opfert er sich in seinem heiligen Sohn Jesus Christus. So sehr, so sagt die Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auslieferte in Leiden und Sterben, damit alle, die dem vertrauen, nicht vor die Hunde gehen, nicht verloren gehen, sondern ewiges, gültiges Leben haben sollen. Die Hingabe im Sterben ist der Beweis der Liebe. Und das ist ein unerhörter Beweis der Liebe, weil wir bieten doch keinen Grund, geliebt zu werden. Die Art und Weise, wie wir mit Gott umgehen, ist doch unerhört, ist doch eine Beleidigung. Manche machen sich ja noch nicht mal mehr die Mühe, gegen Gott zu argumentieren und ihn zu leugnen. Wir lassen ihn einfach kalt abtropfen. Die Güte, die wir an jedem Tag erfahren, dass wir etwas zu essen haben, dass wir gesund sein dürfen, dass wir Menschen haben, die sich vielleicht uns zuwenden, wenn wir sie haben, all das nehmen wir selbstverständlich. Wir tun so, als hätten wir uns selbst geschaffen, als wären wir unsere eigenen Herren, als könnten wir verfügen über unser Leben, über die Zeit, als hätten wir die Zukunft in der Hand, haben wir natürlich alles überhaupt nicht. Wir wissen nicht, wie es morgen weitergehen soll. Aber so spielen wir uns auf, selbstherrlich und selbstgewiss und sind mit unserer Lebensweise eine einzige Beleidigung der Liebe Gottes. Ein Verachten seiner Wegweisungen und Gebote. Wäre doch verständlich, wenn Gott uns mit gleicher Münze heimzahlte. Was würden Sie denn denken, was das heißt, wenn Gott uns mit gleicher Verachtung begegnet? Wenn er uns den Rücken zukehrt? Wenn er uns anschweigt? Wenn er einfach seine Hand abzieht? Das ist die Hölle. Da kann man machen, was man will. Da kann man fluchen und beten und Gott schweigt. Da muss man tun, was man tun will und Gott schweigt. Die Bibel sagt, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass unsere Art und Weise zu leben überhaupt nicht zu ihm passt und dass wir uns verantworten werden vor ihm, dem ewigen Gott, als dem Richter. Und dass wir getrennt sein werden von Gott, so wie wir es jetzt wollen, so in Ewigkeit. Ohne Frieden mit Gott können wir nicht leben, sind wir verloren. Und nun liebt uns Gott, zahlt uns nicht heim, wie wir es verdient haben, verhält sich uns gegenüber nicht, wie wir uns ihm gegenüber verhalten, sondern er sucht uns, er fragt nach uns. Er möchte uns zurückgewinnen. Wie soll er das tun? Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Er selbst wird Mensch. Er zieht sich unser Leben an. Er kommt hinein in unsere Wirklichkeit. Mit Leiden, mit müde werden, mit Enttäuschungen, mit Hunger und Durst, mit Erschöpfung. Ja, und dann geht er bis in die bitterste Tiefe unseres Lebens und stirbt unseren Tod. Das steht ein steiler Satz in der Bibel einmal. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Gott geht an unsere Stelle, in unserer Verlorenheit, damit wir durch Jesus vor Gott als gerecht bestehen können. Angenommen, richtig, okay, so dass Gott uns ins Gesicht schaut und sagt, du gefällst mir. Ich stehe zu dir. Du gehörst zu mir. Und Jesus sagt ja zu diesem Weg. Er lässt das mit sich geschehen, dass Gott ihn zur Sünde macht und so behandelt. Er geht in dieses schreckliche Unrecht. Es wird ihm ein Unrechtsprozess bei Nacht und Nebel gemacht. Sie verurteilen ihn zum Tode, sie foltern ihn, sie peitschen ihn blutig, sie bespucken ihn und dann schleppen sie ihn durch die Straßen von Jerusalem auf die Müllkippe von Jerusalem und mit Schwerverbrechern wird er dort aufgehängt, an grob gezimmerte Balken genagelt und aufgerichtet und dort verblutet und erstickt er unter dem Spott der intellektuellen Elite. Der religiösen Führer des Landes, sie sagen, bist du Gottes Sohn, dann steig herab, dann glauben wir, einer, der sich selbst nicht helfen kann, kann doch niemanden helfen. Und er betet hinein in diese feindseligen Gesichter, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Feindesliebe Gottes. Hinein in diese Gesichter, hinein in unser Leben gebetet, wo wir ihn doch verachten. Wo wir leben, als wäre Gott nicht existent, als wäre er nicht der heilige Gott, als hätte er sich nicht verblutet in Liebe zu uns. Das ist der Beweis der Liebe Gottes am Kreuz. Er lässt sich festnageln, weil angesichts der Not unseres Lebens Worte allein offensichtlich nicht mehr reichen. Sie kommen nicht mehr an in der Tiefe unserer verlorenen Herzen. Deshalb tritt Gott den Beweis seiner Liebe an, indem er für uns stirbt. Und er bestätigt dieses Sterben des Jesus Christus durch die Auferweckung. Und damit hat er es für gültig erklärt. Das ist nicht abhängig davon, wie Sie das deuten und wie ich das deute und wie wir das glauben oder irgendwelche klugen oder weniger klugen Theologen das sehen. Ja, ich meine, darauf könnte sich ja niemand verlassen. Das sind doch alles Menschenmeinungen. Gott bestätigt, was dieser Jesus bedeutet, wer er ist, als er ihn am dritten Tage auferweckt. Alle Freunde und Feinde dachten, mit diesem Jesus ist es aus, fertig, vorbei. Der Anspruch ist erloschen. Wer stirbt, mit dem hat man nicht mehr zu rechnen. Und dann weckt Gott ihn auf. Und er setzt sich durch gegen den Zweifel, auch seiner Freunde. Und dann spüren sie, dieses Kreuz ist nicht die Pleite eines Religionsstifters, sondern ist der Beweis, der Kraftakt der Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr, dass er das Letzte für dich gibt. Auf Golgatha, an jenem Kreuz, lernen wir Gott kennen in seiner Liebe. Vielleicht haben Sie sich jetzt gefragt in diesen Augenblicken, was hat das alles zu tun, was du da erzählst, mit den ersehnten oder gescheiterten Liebesbeziehungen, von denen wir doch eigentlich heute Abend reden wollen. Ich will es Ihnen sagen. Ganz viel. Es gibt eine Quelle der Liebe, aus der wir schöpfen dürfen. Nein, nein, Jesus ist nicht nur das Vorbild. Da wäre ich arm dran, wenn ich mir da nur eine Scheibe abschneiden müsste und sage, meine Güte, der konnte das. Das schaffe ich nie. Ich bin ein mittelmäßiger Charakter und meine Kraft ist zu klein. Ich habe gute Vorsätze, aber die sind schneller kaputt, als sie gefasst sind. Vorbilder, je größer sie sind, entmutigen mich immer. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Je perfekter diese Vorbilder sind, desto ängster ich ja werde. Ich spüre den Abstand und merke, leider, leider, ich wäre so gerne so, aber ich schaff's nicht. Nein, er ist nicht nur das Vorbild. Paulus sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich für sie dahingegeben. Da steht am Anfang, dass ich das annehme, dass ich das empfange. Er sagt nicht, mach das nach. Er sagt erst, lass dir das schenken, Liebe, darf ich empfangen und in dem Maße, wie ich sie selbst für mich in Anspruch nehme, in dem Maße werde ich gefüllt und verändert in meinen Gedanken, in meinen Willensentscheidungen bis hinein in meine Gefühle. Und das darf ich dann weitergeben. Aus dieser Quelle darf ich schöpfen für den Menschen, dem ich Liebe schenken möchte. Eine Quelle, an die wir uns anschließen dürfen. Und das ist mir heute, möchte ich noch eine Menge Einzelheiten erklären in dem Zusammenhang, aber ich möchte, dass Sie nicht aus dem Blick verlieren, heute Abend mein wichtigstes Ziel ist und mein herzlichster Wunsch ist heute Abend, dass Sie, wenn Sie das noch nicht haben, den Anschluss Ihres Lebens an diese Quelle gewinnen. Dass Sie es wirklich erfahren, dass das nicht eine Theorie ist. Man lebt ja nicht von einer Bibliothek von Büchern über die Liebe, sondern Liebe muss ja erfahrbar sein. Deshalb haben wir bei Pro Christ gesagt, Gott erleben. Liebe muss spürbar werden. Liebe Gottes muss spürbar werden, so dass wir daraus schöpfen können und einander weitergeben können. Da, wo wir spüren, wir haben nicht genug aus uns. Wir schaffen es nicht. Es gelingt uns nicht, in den Belastungen der Beziehungen klarzukommen. Lassen Sie mich versuchen zu erklären, zu buchstabieren, was wir schöpfen dürfen und was daraus wird. Das Erste, was wir schöpfen dürfen, ist Treue. Treue. Ich bin ja Pfarrer und ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Menschen vor dem Traualtar stehen sehen und getraut. Und ich habe immer schon so ein bisschen flaue Gefühle dabei gehabt, wenn die das Versprechenden abgegeben haben, einander in guten und in schweren Zeiten zu lieben und zu ehren und nicht voneinander zu gehen, bis der Tod sie scheidet. Da denke ich mir manchmal, meine Güte, wer kann das auf seine Kappe nehmen? Weiß ich, was kommt? Weiß ich, ob ich Kraft genug habe, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, die da kommen? Woraus nehme ich eigentlich hier die Vollmundigkeit? Nur weil Hochzeit ist und in Weiß und alle so mit so schönen Blumen da und weil das so zur Liturgie gehört, macht man so steile Sprüche. Immer mehr Leute trauen sich ja heute deshalb gar nicht mehr, sich trauen zu lassen. Weil sie vermutlich in richtiger Einschätzung der nicht hinreichenden Kräfte ihrer Treue sagen, das kann ich sowieso nicht halten. Also versprechen wir es erst gar nicht. Machen wir es mal auf Zeit, solange es gut geht. Und nun sagt Gott uns, und Jesus unterstreicht das im Neuen Testament noch einmal. Damals übrigens, das will ich Ihnen sagen, im Neuen Testament zur Zeit von Jesus, da war das mit den Scheidungen ganz locker. Das ging viel schneller als bei uns. Ein Mann damals im Judentum, der musste nur sagen, dreimal geschieden, 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 dann musste die Frau gehen. Und wenn er von der ganz vornehmen Sorte war, dann konnte er es noch auf ein Stück Papier schreiben. Aber es reichte, das dreimal zu sagen, der brauchte noch nicht mal eine Begründung abzuliefern. So schnell waren Ehescheidungen dann möglich. Und in diese Situation, also heute ist ja viel schwieriger, nicht? Manche denken immer, früher wären die Zeiten so gut gewesen und wäre alles ganz anders gewesen. Wer sowas denkt, der kennt nichts von der Geschichte. Also in diese Zeit, in der das Normale war, dass man auseinanderlief, wenn die Suppe angebrannt war, wenn man keine Lust mehr hatte miteinander. In diese Situation hinein unterstreicht Jesus den Satz, den Gott gesagt hat von der Schöpfung her. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So sagt es Jesus den Menschen. Gott schenkt Treue und Ringe sind das Zeichen der Verbundenheit. Christoph und Xenia haben vor 4 Monaten geheiratet. Die Xenia ist, glaube ich, in Remchingen heute dabei. Ihr könnt ja mal nachgucken, ob sie den Ring noch trägt. Und der Christoph ist hier bei uns. Übrigens haben die Amerikaner, die erfinden ja vieles, ne? Die sind ja ein sehr vorwärtsweisendes Volk. Und die haben jetzt Ringe zum Vermieten erfunden. Was nicht alles gibt. Also 13 bis 30 Dollar pro Monat, je nach Qualität des Ringes. Nach 52 Monaten gehört der Ring dem Paar. Man kann ihn allerdings auch früher jeweils zum Monatsende kündigen. Allerdings muss man auf das Eingravieren der Namen bis auf Weiteres verzichten. Also die haben Sorgen. Noch unsere Untreue muss man profitabel gestalten, was? Im Vertrauen auf Gottes Treue dürfen wir diesen Bund der Treue miteinander leben. Realistisch wissen, ich habe das nicht in mir. Aber ich darf schöpfen aus der Treue Gottes, der zu uns steht. Meine Frau und ich, wir haben das miteinander gefeiert in diesem Jahr, dass wir 30 Jahre miteinander verheiratet sind. Und wir halten das nicht für selbstverständlich. Wir halten das nicht für selbstverständlich, dass wir es noch so sind und so glücklich. Es lebt aus der Treue Gottes, die für uns beide Grundnahrungsmittel Nummer 1 ist. Wenn wir nicht schöpfen könnten, dann wäre diese Ehe längst an meiner Stieseligkeit zerbrochen. Was ist das für ein Reichtum, aus der Liebe und aus der Treue Gottes zu schöpfen? Aber wissen Sie, da wo Menschen miteinander sich verbinden und eng miteinander leben, da reiben sie sich auch wund. Und nirgendwo wird so gehasst, nirgendwo werden so Schmerzen erfahren, so viel Verwundung, so viel Verletzungen zugefügt, wie wir das vorhin gehört haben in der Szene. Nicht kleine und große Verletzungen, Unfreundlichkeiten und Lieblosigkeiten, wie dann, wenn Menschen eng zusammenleben. Und dann ist die Frage, was hilft eigentlich, wenn man am Nullpunkt ist? Und da sage ich Ihnen eins, von der Bibel her, dann hilft nur noch Feindesliebe. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Nahrungsmittel, Feindesliebe. Ich will Ihnen das erklären, 1984 gab es hier in Nürnberg fast einen Aufruhr wegen des Hans-Sachs-Brunnens. Der wurde damals auf dem Ludwigsplatz vor dem Weißen Turm aufgestellt oder sollte aufgestellt werden. Es gab Proteste. Hans Sachs, wissen Sie vielleicht, das ist der berühmte Schusterpoet aus dem 16. Jahrhundert. Und der hat ein Gedicht über seine Frau, über die guten und schlechten Seiten seiner Frau geschrieben. Das ist sehr, sehr kernig und deftig, so wie man das damals im 16. Jahrhundert schrieb. Und ein moderner Künstler hat dieses Gedicht jetzt in dem Hans-Sachs-Brunnen dargestellt, im sogenannten Ehekarussell, das die positiven und negativen Seiten des Ehelebens drastisch darstellt. Sie sehen Hans-Sachs und den Brunnen dort. Hier auf diesem Herzen ist das Gedicht eingraviert, dort kann sie es lesen. Und dann gibt es so den Schwanenwagen, da sehen Sie also das liebende Paar, alles Honig oder was, nicht? Und dann ist da der Pelikanwagen, die Mutter muss sich um die Kinder kümmern, der Alte, der guckt irgendwo hin, der ist da nicht zu haben dafür. Und dann kommt der Streit miteinander und Hass, aber man ist aneinander gefesselt und in diesem Brunnen wird dargestellt, dass der Kampf der Geschlechter noch kaum im Tod sein Ende findet. zwei halb verweste Körper kämpfen miteinander. Ein furchtbares Bild. Ich kann in gewisser Weise verstehen, dass die Nürnberger einen Aufstand gemacht haben. Immer beim Einkaufen in der Fußgängerzone mit der ganzen brutalen Wahrheit der negativsten Seiten der Beziehung konfrontiert zu werden, ist ja nicht gerade anregend. Es sind ärgerliche Bilder, aber es ist eine brutale Wahrheit. Aber wer nicht völlig träumt und wer sich nicht ständig belügt und wer nicht einfach wegguckt und unehrlich über das weggeht, was im eigenen Leben und im eigenen Herzen los ist, der weiß, dass es sehen kann in unseren Beziehungen. Ich habe manchmal beobachtet, dass Menschen, die sich geliebt haben, heiß geliebt haben, miteinander verheiratet waren, nicht mehr in der Lage sind, miteinander die mindesten Höflichkeitsformen im Gespräch anzuwenden, die man mit jedem Kollegen, jeder Kollegin im Betrieb anwenden würde. Weil man so verletzt ist, dass wenn man miteinander spricht, dann wird immer gleich geschossen. Man kann überhaupt gar nicht mehr verständnisvoll oder auch nur sachlich miteinander reden. So tief sind die Verletzungen. Da ist die Frage, gibt es eigentlich einen Neuanfang, wenn man so am Nullpunkt ist? Gibt es das überhaupt? Ist das ein Traum? Muss man aufgeben? Viele geben auf und sagen, das gibt's doch überhaupt nicht. Mach dir doch nichts vor. Wenn die Verhältnisse so zerrüttet sind, dann kannst du die nur begraben und auseinandergehen. Und ist ja nicht mehr so wie beim Hans Sachsbrunnen hier bei uns, dass man auch noch den Streit aushält und miteinander aneinander gekettet ist. Wenn die Beziehung nicht mehr befriedigend ist, dann gibt's ja gar keinen Grund mehr, überhaupt zusammenzubleiben. Daher kommen doch die hohen Scheidungsraten. Weil ein minimaler Anlass auch ein Grund dafür ist, dass man lieber seine eigenen Wege geht. Man kann sich das heute leisten, weil Rentenversicherungen und Arbeitsmöglichkeiten mehr Freiräume geben, als das in früheren Zeiten möglich war. Manche erwarten also gar nichts mehr für ihre Beziehungen, ob's Heilung gibt. Die geben gleich auf, wenn irgendwo ein Gewitter am Horizont kommt. Vielleicht auch deshalb, weil sie so viel Lebenserfahrung gesammelt haben, dass sie sagen, man kommt an die Grenzen seiner eigenen Kraft. Man kann's eben nicht. Warum soll man sich da quälen? Und da ist die Botschaft dieses Abends, die ich Ihnen deutlich machen möchte. Gott kommt nicht mit Moral und er sagt nicht, du solltest und du müsstest, sondern er sagt, hier ist die Quelle der Feindesliebe. Gottes Liebe ist im Kern Feindesliebe. Der Gekreuzigte gibt sein Leben und betet für seine Mörder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Qualität der Liebe Gottes. Nicht, dass er die frommen, sympathischen, netten, religiösen, die sowieso immer mit wie Bruder Rehauge gucken und immer ein Halleluja auf den Lippen und ein Amen hinterm Ohr kleben haben. Sondern er liebt, er stirbt für die, die auf ihn spucken, die ihn verlachen. Die liebt er. Das ist Feindesliebe. Das ist der Kern. Und das ist die Qualität der Liebe Gottes. Und das bietet er an und sagt, ich darf der Empfänger sein, ich darf es für mich, ich werde geheilt dadurch, dass ich als Feind Gottes angenommen werde und zum Kind Gottes werden darf und voll Vertrauen Vater sagen darf. Und Gott nimmt mich zum Freunde und Jesus verbindet sich mit mir. Was ist das für eine Wohltat? Und wenn man so reich beschenkt ist, dann fängt es doch an, irgendwann fängt es an überzufließen. Du sagst, Mensch, du hast so viel für dich bekommen, du darfst eine Prise weitergeben. Es ist mehr Nachschub da, als du in dir selber hast. Es ist eine Kraft der Treue und der Versöhnung und der Vergebung. Man muss nicht aufgeben und man muss nicht ausweichen. Ich darf im Vertrauen auf diesen Jesus, den Gekreuzigten, sagen, du, ich möchte mit dir neu anfangen. Lass uns ehrlich miteinander werden. Lass uns die Dinge aussprechen, die zwischen uns stehen, wo wir einander Böses getan haben, uns verletzt haben. Lass uns nicht mehr sagen, Schwamm drüber, war nicht so schlimm. Das hilft nicht. Lass uns Sünde, Trennendes beim Namen nennen und einander, aber vorher am besten gemeinsam Gott um Vergebung bitten, damit wir den Anschluss an die Quelle der Liebe und Treue Gottes bekommen. Ach, wie wünschte ich mir, dass heute Abend viele hier sind und an den vielen Übertragungsorten, die das für sich in Anspruch nehmen, für ihre Familien. Nehmt's für eure Ehen, für eure Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern,
Nehmt's, schöpft sie euch. Gott hat reichlich. Er ist ein Gott, der sich verschenkt. Und die Adresse, wo ihr es empfangen könnt, heißt Jesus. Deshalb reden wir von ihm hier. Nehmen Sie es doch. Ich bitte Sie. Und fangen Sie an, andere Menschen unter dem Kreuz zu sehen, die ihnen so wehgetan haben. Wie für mich, so ist Jesus für den anderen Menschen gestorben, der mir wehgetan hat. Ein Junge sieht plötzlich das Mädchen ganz anders an. Er kann den nicht mehr wie eine Puppe angucken, die man mal vernascht. One night stand, kennt kaum den Vornamen. Sondern er sieht plötzlich die Schönheit. Er gewinnt Respekt. Er sagt, ein kostbares Geschenk Gottes. Liebenswert. Verehrenswert. Aber nicht wie ein Stück Ware zu vernaschen. Und plötzlich ist da, wo vorher Verachtung und Gier war, ist plötzlich Respekt und Schönheit der Erotik. Aus dieser Quelle dürfen wir alle schöpfen, ob wir in Beziehungen leben oder allein leben. Ich möchte einen Augenblick zu denen unter uns sprechen, die schmerzlich an ihrem Alleinsein leiden. Sie sehnen sich nach einer Beziehung. Die Bibel sagt einmal, dass es Berufungen gibt und dass beides ein Geschenk ist. Das ist verrückt und manchmal fällt uns das ganz schwer, das innerlich anzunehmen. Dass Ehe und Ehelosigkeit ein Geschenk Gottes, ein Charisma ist. Und dass Gott einen Menschen beruft in eine bestimmte Lebenssituation. In einer Ehebeziehung oder als Ehelose oder Eheloser. Mich irritiert das langsam. Ich begegne Menschen, die einen, die sagen, also wenn ich einen Partner, eine Partnerin fände, dann bin ich alle Probleme los. Ich denke, ja, da lacht jemand. Ja, das war eben. Denke ich mir auch manchmal. Man denkt manchmal, ist aber doch verständlich. Wenn ich aus dem Alleinsein rauskomme und einen Partner habe, dann bin ich die problemlos. Die einen haben und drin hängen, sagen, es ist eine Hölle, wie komme ich hier raus? Nun sage ich ja nicht, dass das immer so ist, dass alle Alleinlebenden nur so denken und alle Verheirateten raus wollen aus ihrer Beziehung. Aber manchmal ist es so, dass man überhaupt gar nicht nachdenken kann darüber, wer bin ich eigentlich und was ist eigentlich Gottes Platzanweisung? Was sind seine Gaben für mich und was ist seine Berufung? Denn glücklich werden wir wirklich nur an der Stelle, wo der Schöpfer uns haben will. Denken Sie an das, was Bernhard Langer sagte. Diese Überzeugung, dass Gott eine Absicht, eine Art Plan mit uns hat, dass die Dinge nicht wild durch die Gegend wirbeln und dass ich danach leben darf. Herr, jetzt gib mir deine Kraft, schenk mir deine Liebe, dass ich an dem Ort, den du mir zuweist, diese Liebe weiterschenken kann. Ehen bieten enorme Chancen und Möglichkeiten, Liebe weiterzugeben. Und sie bringen enorme Belastungen mit sich, die bis ans Äußerste gehen können. Und Ehelosigkeit hat große Möglichkeiten, die Liebe weiterzugeben und hat große Belastungen und Zerreißproben in sich. Es sind beiden so. Es gibt keine Situation so oder so in Beziehungen oder alleinlebend, in denen man die Probleme gelöst hat und einfach Halligalli und Happy Day hat. Er möchte, dass wir schöpfen aus der Quelle seiner Liebe und für uns in Anspruch nehmen und dann fragen, Herr, wie möchtest du, dass ich meine Erotik lebe? Was sagt dein Wort über Sexualität? Du Erfinder des Lebens, du schöpferischer Freund des Lebens. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. So betet der Psalmist im Psalm 139. Danke dir für deine Gaben. Jetzt zeig mir, wie ich so damit leben kann und wie ich sie erneuern kann, wenn ich falsch gelebt habe, damit das Glück daraus wird, dass es ein Instrument der Liebe wird und nicht der Gier, dass auch der Inhalt zur Packung gehört. Liebe steht drauf und Liebe ist drin und ist keine Mogelpackung. Hat mich bewegt so sehr, dass ich hier nicht Moral predigen muss und sagen muss, wir müssten eigentlich alle und wir sollten eigentlich alle, weil ich doch weiß, dass wir alle keine unbeschriebenen Blätter sind. Und es können doch heute Abend hier viele, viele traurige Menschen sitzen, die in denen wächst im Augenblick eine Sehnsucht, dass sie sagen, meine Güte, hätte ich das früher gewusst. Ich hätte so manches anders gemacht in den Beziehungen. Man dreht das Rad ja nicht zurück. Ich hätte manches anders gelebt. Und deshalb bin ich so unerhört dankbar, dass Jesus sich in seiner Liebe besonders den Menschen zuwendet, die in ihrer Sehnsucht falsche Wege gegangen sind. Lesen Sie einmal das Neue Testament. Sie werden staunen, wie die besondere Herzenswärme von Jesus den Menschen gilt, die in Erfüllung ihrer Sehnsucht eigenmächtige, besserwisserische, aber zerstörerische Wege gegangen sind. Und Jesus ist ihnen nicht begegnet mit dem moralischen Zeigefinger und hämisch und hättest du mal getan, was ich dir gesagt hätte, dann wärst du nicht. So sind wir Alten ja oft. Nein, nein, Gott ist nicht hämisch. Er ist der Ehebrecher und die Ehebrecherin. Und er sagt, ich verdamme dich nicht. Gehe hin, lebe ein neues Leben aus der Vergebung der Sünden. Sündige in Zukunft nicht mehr. Er schämt sich nicht, mit Prostituierten zusammen gesehen zu werden und sich ihre Verehrung gefallen zu lassen, weil sie spüren, hier ist die Liebe Gottes, die uns aus dem Schmutz holt. Hier ist endlich einer, der uns nicht behandelt wie ein Stück Ware und uns kauft und verkauft. Und Jesus zieht sie alle an wie ein Magnet. Und er lässt sich mit ihnen sehen. Er schämt sich ihrer nicht. Und die moralinsauren, anständigen Bürger zeigen mit Fingern auf ihn und sagen, guck dir mal, wenn er wäre, der weiß doch gar nicht, was er tut, mit wem er sich da einlässt. Er ruiniert ja seinen guten Ruf und Jesus lässt es zu. Gott ruiniert seinen guten Ruf, weil es ihm nicht wichtig ist, was die Anständigen und die Besserwisser meinen zu sagen. Sagen zu können, sondern dass die Verlorenen spüren, ich bin geliebt. In Korinth, einer Hafenstadt, da war die Homosexualität die eigentliche Lebensform in der Sexualität. Ich weiß, das ist heute wie damals, es ist normal. Und mit der Liebe Gottes gehen die Boten hin und sagen, es gibt einen Neuanfang. Ohne Diskriminierung, aber es gibt eine neue Orientierung nach den Maßstäben Gottes. Die Praxis muss nicht gegen Gottes Gebot sein. Da sind Männer, die gingen ins Bordell, wie in Nürnberg, wie in all unseren Städten. Und jeder macht die Augen zu und keiner ist es gewesen. Ich weiß gar nicht, wer da hingeht. Und überall sagt man, muss sein, irgendwo muss ein Ventil ja sein und die Frauen werden erniedrigt. So war das damals auch. Lesen Sie mal den ersten Korintherbrief, da wird kein Blatt vom Mund genommen. Die Bibel ist da in dieser Hinsicht nicht jugendfrei. Sie geht überhaupt ganz drastisch zur Sache. Da wird nicht getan, als ob wir alle liebe Engelein wären und anständige Bürger. Das ist ja der Grund, warum manche heute die Bibel nicht lesen mögen, weil sie so kein Blatt vor den Mund nehmen und so zur Sache redet. Und dann sagt er ihnen, wenn ihr zur Hure geht, dies ist ein Mensch. Und so hat Gott sich das gedacht. Wenn zwei leiblich eins werden im sexuellen Akt, dann sind sie vor Gott eine Person. Da mietet man sich nicht in Unterleib. Das ist nicht, wie Lenin gesagt hat, Ex und Hopp, ein Glas Wasser. Nehmt es nicht so tragisch. Diese Verachtung des Sexes in unserer Gesellschaft, wie ein Ramsch wird's behandelt. Ach, macht doch nicht so viel Aufsehens davon. Es ist doch nur so eben ein Spaß. Nein, sagt, es ist ein Mensch. Ein von Gott geliebter, kostbarer Mensch, den du da missbrauchst. Und ihr seid vor Gott eins. Ihr seid teuer erkauft, sagt er. Toll, Gott hat einen Preis gezahlt. Nicht mit Geld, sondern mit dem Blut seines Sohnes. Ihr seid teuer gekauft, um euch frei zu kaufen, zu Kindern Gottes, in seine Gemeinschaft hinein. Ehret, preiset Gott mit eurem Leib, sagt die Heilige Schrift. Ach, ich wünschte sehr, dass heute Menschen hier anfangen, aus dieser Quelle der Liebe und Treue Gottes zu schöpfen. Ich weiß, was ich hier so allgemein sagen kann, ist nur die Tischrede, ist nur der Impuls. Und ich wünsche mir heute Abend hier in Nürnberg und an all den vielen Orten ganz viele persönliche Gespräche. indem wir einander helfen, die Mogelpackungen aufzumachen und zu gucken, ob wirklich Liebe drin ist. Und ehrlich miteinander zu sein und die Quelle zu suchen. Und deshalb ist mir das am Schluss das Wichtigste. Ich habe Ihnen versucht zu beschreiben, wie das ist, was man schöpfen kann aus dieser Quelle. Und wie das sein könnte, wie sich das auswirken könnte aus unsere schwierigen Beziehungen, verkorksten Beziehungen, wenn wir in der Sackgasse sind, wenn wir aufgegeben haben. Aber der Anfang ist doch, dass ich Anschluss finde an diese Quelle, die Jesus heißt. Er ist die Liebe Gottes in Person. Und deshalb kriege ich Anschluss an die Liebe Gottes, indem ich eine Verbindung mit dieser Person des gekreuzigten und auferstandenen Jesus eingehe. Das heißt Glauben. Ich glaube dir, Jesus. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich gelobe dir, dass ich zu dir gehören will, so wie du in Treue zu mir gehören willst. Ring als Zeichen der Verbundenheit. Das ist die Voraussetzung eines Erneuerungsprozesses. Sie sagen vielleicht jetzt, wie soll das gehen? Ich nehme mir um der Liebe Gottes willen die Freiheit, heute Abend Ihnen ein ganz konkretes Angebot zu machen. Wenn Sie gehört haben, dass Gott Sie liebt, und wenn Sie eine Sehnsucht in sich spüren, diese Liebe anzunehmen oder neu anzunehmen in Ihrem Leben, könnt ja Leute hier sein, die sagen, du, was du da sagst, da erinnere ich mich dran, das habe ich mal als junger Mann, als Mädchen, habe ich das mal begriffen gehabt. Aber es ist so viel inzwischen kaputt gegangen und verschüttet. Das ist alles so fern. Es hat keine Realität mehr. Dann lade ich Sie ein, kommen Sie. Lassen Sie sich anschließen an diese Quelle. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie es wollen, einfach aufzustehen von Ihren Plätzen und hier nach vorne zu kommen und sich hier still vorne zusammenzustellen mit all denen, die es auch wünschen. Und dann würde ich gerne mit Ihnen ein einfaches Gebet beten. Jesus hat gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Unser Lebenshaus ist gemeint. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen und will Gemeinschaft mit ihm halten. Er bricht nicht ein. Warten Sie nicht darauf, dass Gott die Tür eintritt. Der allmächtige Gott klopft von außen. Und die Klinke ist innen. Und Sie öffnen. Liebe kann nie vergewaltigen, sie kann nie zwingen, dann ist sie ihrem tiefsten Wesen der Liebe nicht mehr treu. Deshalb warten Sie nicht darauf, dass Gott Sie erpresst oder zwingt oder ohne dass Sie es wollen irgendwo reinstößt, sondern er wird Sie bitten. Und ich tue es in seinem Namen, so wie Jesus es sagt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür öffnet, zu dem will ich eingehen und will Gemeinschaft mit ihm haben. Sie sagen, wie öffne ich das? Das ist ein Bild. Sie öffnen das, indem Sie Antwort geben. Ich habe Ihnen das Wort der Liebe Gottes aus der Heiligen Schrift gesagt. Und jetzt dürfen Sie in einem einfachen Gebet Antwort geben. Sagen Sie ihm, und ich möchte Ihnen dabei helfen, ich möchte Ihnen das Satz für Satz vorsprechen und Sie einladen, diesen Satz nachzusprechen, als Ihr persönliches, ehrliches Gebet. Ich danke dir, Gott, für deine Liebe. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Lassen Sie uns ihm sagen, ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Und dann lassen Sie uns in Gedanken alles reinpacken, was da schiefgelaufen ist, der Ehebruch. Und die Rücksichtslosigkeit in die zerstörten Beziehungen, die Lieblosigkeit. Sie wissen ja, was Ihnen jetzt im Gewissen brennt. Nehmen Sie das, was in Ihrem Gewissen brennt und packen Sie es rein in diesen Satz. Ich bekenne dir meine Sünde und bitte dich um Vergebung. Wir wollen ihm danken, dass er am Kreuz für uns gestorben ist und alle unsere Sünde vergeben hat. Und ihm sagen, von jetzt an soll mein Leben mit meinen Beziehungen zu meiner Frau, zu meinem Mann, zu meinen Kindern, zu meiner Freundin, meinem Freund, zu den Menschen, mit denen ich zusammenlebe in Familie und so schwer zurechtkomme. Das alles soll dir gehören. leite du mich, du sollst der Herr sein. Das ist ein Anfangsgebet. Ist noch nicht alles. Ist ein erster, schüchterner Schritt. Der Beginn eines Weges. Aber jeder weite Weg beginnt mit einem Schritt. Und Sie werden vielleicht fragen, ja, warum lädst du uns ein, dass wir aufstehen und nach vorne kommen? Das ist doch eine Äußerlichkeit, soll das sein? Ja, natürlich ist es eine Äußerlichkeit. Aber ich habe beobachtet, dass für viele Menschen es eine Hilfe ist, wenn der innere Entschluss durch einen äußeren Schritt auch verdeutlicht wird. Das verstärkt den inneren Entschluss. Und deshalb lade ich Sie ein, einfach eine Antwort zu geben. Sagen Sie öffentlich, das macht man nicht in Deutschland, sagt man, Religion ist Privatsache, das gilt in ganz Europa, das macht man so heimlich mit sich ab. Ach, sehen Sie, Gott hat sich öffentlich für uns erklärt am Kreuz in seiner Liebe. Das, was öffentlich sich äußert, hat Wirkung auf die Beziehungen. Was wir nur heimlich in unserem Herzen, in Gefühlen und Gedanken haben, ist oft ganz schnell aus wie eine Kerze, die man auslöscht. Und dann ist es ein guter Vorsatz, einer von den vielen guten Vorsätzen, die man gefasst hat, aus denen nichts geworden ist. Wenn ich mich zu erkennen gebe, finde ich Gemeinschaft mit anderen. Mein Leben wird wachsen, meine Beziehung zu Jesus wird wachsen. Verstehen Sie? Deshalb biete ich Ihnen diese Hilfe an und mache Ihnen Mut. Und heute Abend ist mir eins besonders wichtig. Ich denke jetzt besonders an die Paare unter uns. Die Ehepaare, die hier sind und die während dieses Abends gedacht haben, wenn du wüsstest, was bei uns los ist. Manche haben die Fassade toll aufrechterhalten. Haben Sie es? Die anderen haben den Eindruck, bei ihnen ist alles okay. Ne? Darauf verwenden sie viel Kraft, die Fassade aufrechtzuerhalten. Geben Sie sich bitte gegenseitig einen Stoß heute Abend. Drücken Sie Ihrer Frau die Hand oder Ihrem Mann, wenn Sie einander ein Zeichen geben wollen und sagen, du, komm, lass uns gehen, wir wollen gemeinsam anfangen, unser Leben mit Jesus in Ordnung zu bringen und miteinander. Ein Anfang. Es muss dann ein weiter Weg miteinander gegeben. Es geht nicht alles so. Es muss manches besprochen werden. Die Dinge müssen ausgesprochen werden. Aber ein Anfang kann gemacht werden, wenn Sie Vergebung der Schuld annehmen. Deshalb lade ich heute ausdrücklich Paare ein. Auch junge, Verliebte, Verlobte, kommt und sagt, wir wollen unsere Liebe, unsere Gemeinsamkeit miteinander leben aus dieser Quelle des Gekreuzigten und Auferstandenen. Wie wollt ihr anders leben in dieser Welt, in der Sex verramscht wird und der all euch sagen, was man tut und dass man neurotisch ist, wenn man sich mit 15 nicht durch alle Betten gepennt hat? Wer will denn da noch eine Linie haben? Ich bitte euch, ich rufe euch. Ihr Männer, die euren Frauen untreu geworden seid, auf euren Geschäftsreisen, auf Geschäftskosten die Bars aufgesagt, in den Hotelzimmern die Pornos reingezogen habt. Macht nicht aus der Not eine Tugend. Lasst uns vor Gott sagen, das sind wir, ja. Und wir haben eine Sehnsucht nach Reinheit und nach Neuanfang und nach Ehrlichkeit. Es muss doch frische Luft zum Atmen geben. Und hier ist die Quelle, sie heißt Jesus, deshalb lade ich euch ein. Steht auf. Lasst euch nicht abhalten. Geht einfach durch die Ausgänge raus. Dort stehen Gastgeberinnen und Gastgeber. Die zeigen euch den Weg durchs Treppenhaus hierher. Kommt von ganz weit da hinten. Lasst euch, wir haben Zeit und Ruhe. Der Chor wird jetzt ein Lied singen. Ein Lied, ein Gebet. Sie können es auch mitlesen und vielleicht sogar mitsummen oder singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ja, wirklich. Sie müssen sich nicht erst bessern. Aber ich bitte Sie herzlich, kommen Sie. Es gilt auch für Sie an Ihren Übertragungsorten. Sie sind nicht Zuschauer. Sie sind nicht auf Distanz. Wenn wir auch räumlich entfernt sind voneinander, die Liebe des gekreuzigten Jesus ist ganz dicht bei Ihnen. Stehen Sie auf und kommen Sie. Gleich wird Leiter oder Leiterin Ihrer Versammlung Ihnen sagen, wohin Sie kommen können. Nehmen Sie diese Einladung heute Abend wahr. Ich bitte Sie im Namen des gekreuzigten und auferstandenen Jesus, der die Liebe Gottes in Person ist.
möchte euch das noch einmal sagen. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen und will Gemeinschaft mit ihm halten. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht wegstoßen. Ihr seid gekommen, das Wort gilt. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir miteinander ein Gebet sprechen. Ich will Satz für Satz vorsprechen und ich lade euch ein, dieses Gebet laut Satz für Satz als euer Gebet nachzusprechen. Lasst uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst.
Jesus, ich danke dir.
Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Du sollst der Herr sein. Hilf mir, dass ich deinen Willen kennenlerne und tue. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.